Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessie Wellmer.
Willkommen zu den Tagesthemen. Heute an meiner Seite Jens Riewer mit den Nachrichten und Andreas Keckel mit dem Sport.
Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie war mühsam verhandelt, die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Doch seit heute gilt sie. Am Platz der Geiseln in Tel Aviv haben Angehörige seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 jeden Tag für die Freilassung der Geiseln demonstriert. Am Abend dann das lang erwartete Wiedersehen. Aber auch in Gaza können die Menschen hoffen. Zum ersten Mal seit langem kommen wieder Hilfslieferungen an. Und die Menschen können auf die Straße, vielleicht sogar zurück zu ihren Häusern, ohne Angst vor Luftangriffen. Jörg Poppendick.
Mit ihren Müttern vereint. Es sind diese Bilder, auf die viele in Israel mehr als ein Jahr gewartet haben. Am Nachmittag übergibt die Terrororganisation Hamas die drei jungen Frauen an das Rote Kreuz. In Israel bricht Jubel aus. Premierminister Netanyahu erfährt die Nachricht von seinem Geiselkoordinator. Das ist ein sehr bewegender Tag. Es sind die ersten Geiseln in dieser Phase, die wir nach Hause zurückbringen. Gal, ich möchte, dass du es ihnen sagst. Romy, Doron und Emily, eine ganze Nation umarmt euch. Willkommen zu Hause. Am frühen Morgen greift die israelische Armee noch an. Die Waffenruhe im Gazastreifen beginnt verspätet. Die Terrororganisation Hamas hat die Namen der Geiseln nicht rechtzeitig veröffentlicht. Am Mittag dann plötzlich Ruhe. Die Waffen schweigen. Zahlreiche Bewohner machen sich auf den Weg zurück in ihre Heimatorte. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl für uns hier und die ganze Nation. Was wir hier in Rafah erleben, ist eine Zerstörung, wie wir sie noch nie gesehen haben. Wir wünschen uns, dass diese Tortur ein Ende hat und die Besatzung beendet wird. Während im Gazastreifen die ersten Hilfslieferungen ankommen, tritt in Israel der rechtsextreme Polizeiminister zurück. Aus Protest gegen die geplante Freilassung palästinensischer Häftlinge. Die ersten sollen am Abend aus einem israelischen Gefängnis entlassen werden. 95 Palästinenser, so wie vereinbart. Ein Sprecher der Terrororganisation sagt, die Hamas werde sich in den kommenden Wochen an ihren Teil der Vereinbarung halten. Das Abkommen, das erzielt wurde, wäre schon vor mehr als einem Jahr möglich gewesen. Das ist aber nicht das, was Netanyahu und seine faschistische Regierung wollte. Die hatte darauf bestanden, die Vernichtung fortzusetzen. Nach einer ersten Untersuchung treffen die drei freigelassenen israelischen Frauen am späten Abend ihre Familien in einem abgesperrten Bereich von Israels größtem Krankenhaus.
Sophie von der Tann vor dem Schieberkrankenhaus, wo die drei freigelassenen Geiseln medizinisch versorgt worden sind. Sophie, ist die Geiselübergabe heute so gelaufen, wie es geplant war?
Ja, nach der ersten Verzögerung am Morgen ist dann alles so gelaufen wie geplant. Die drei ersten weiblichen Geiseln wurden hier ins Schieberkrankenhaus gebracht. Und in den kommenden 6 Wochen sollen jeweils samstags weitere 30 Geiseln freigelassen werden. Frauen, Kinder, Soldatinnen, ältere Männer und verletzte und kranke Männer. Und im Gegenzug sollen mehr als 1.900 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Heute die ersten 90 Frauen und Minderjährige. Zur Stunde sind die aber noch nicht freigelassen worden.
Mhm. Sophie, wie stehen denn jetzt die Chancen auf eine längere Waffenruhe, vielleicht sogar auf Frieden?
Man muss ganz klar sagen, es geht hier um eine Waffenruhe. Es geht hier nicht um ein Abkommen für Frieden. Davon ist man hier ganz weit weg. Und es gibt auch große Fragezeichen, ob es nach dieser 6-wöchigen Waffenruhe überhaupt zu einem langfristigen Waffenstillstand kommen wird. Weil ab Tag 16 darüber verhandelt werden soll, wie die Phase nach diesen 6 Wochen aussehen soll, wo eigentlich alle Geiseln freigelassen werden sollen und das israelische Militär sich komplett aus dem Gazastreifen zurückziehen soll. Allerdings gibt es da noch viele strittige Punkte. Und Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner haben gedroht, die Regierung platzen zu lassen, wenn der Krieg im Gazastreifen nach dieser Waffenruhe nicht weitergeht. Premierminister Netanjahu selbst hat gesagt, wenn man keine Einigung mit der Hamas finden werde, dann werde man mit voller Härte weiter kämpfen. Und es wird wahrscheinlich viel davon abhängen, wie sich der neue US-Präsident Trump verhalten wird.
Danke, Sophie von der Tann aus Tel Aviv. Viele Grüße. Und zur Waffenruhe in Gaza hat die ehemalige Leiterin des ARD-Studios in Tel Aviv, Susanne Glass, vom Bayerischen Rundfunk, diese Meinung.
15 Monate lang Geisel in der Gaza-Hölle der Hamas. Es ist unerträglich, sich vorzustellen, was diese drei israelischen Frauen durchlitten haben. Jetzt sind sie frei. Diese Nachricht berührt mich sehr. Genauso wie die Tatsache, dass im Gazastreifen Waffenpause herrscht und Hilfslieferungen anrollen. Endlich etwas Hoffnung für die Palästinenserinnen und Palästinenser in ihrer katastrophal verzweifelten Lage. Ich weiß sehr wohl, wie umstritten und fragil dieses Abkommen ist. Die Kämpfe können beim kleinsten Anlass wieder ausbrechen. Die Übergabe der restlichen israelischen Geiseln kann jederzeit platzen. Ganz davon abgesehen, dass sich Israel erpressbar zeigt, weil im Gegenzug für drei Geiseln 90 palästinensische Häftlinge freikommen. Nachschub für die Terroristen. Rechtsextreme Koalitionspartner von Premier Netanyahu haben wegen des Deals mit der Hamas seine Regierung verlassen. Und noch völlig ungeklärt ist die wichtigste Frage, wie eine Nachkriegsordnung im Gazastreifen aussehen könnte. Aus Washington wird Trump Druck machen, weil er unbedingt Ruhe im Nahen Osten will. Das heißt, in den kommenden Wochen stehen für Israel und die Palästinenser sehr grundsätzliche Entscheidungen an. Wer schon jetzt erklärt, dass aufgrund dieser extrem schwierigen Situation sowieso alles zum Scheitern verurteilt ist, entlässt die Beteiligten aus ihrer Verantwortung. Das sollten wir nicht. Ich sage, heute war ein guter Tag für die Menschlichkeit. Mehr davon.
Die Meinung von Susanne Glass. Gestern noch haben Donald Trump und seine Frau Melania die bevorstehende Amtseinführung mit einem Feuerwerk gefeiert. Morgen schon, an Trumps erstem Tag im Amt, soll es ein Feuerwerk aus Dekreten im Weißen Haus geben. Um die 100 Erlasse will Trump direkt unterzeichnen. Einer davon soll dazu führen, dass Migranten ohne gültige Ausweispapiere festgenommen und abgeschoben werden können. So haben es mehrere US-Medien berichtet. Aber erstmal wird Trump morgen vereidigt, diesmal im Kapitol. Draußen ist es nämlich zu kalt. Sarah Schmidt und Torben Burgers aus Washington.
Gott, Waffen und Trump. Wer sich noch nicht mit Souvenirs eingedeckt hat, kann das am Nachmittag in Washington tun. Stundenlang stehen Trump-Anhänger in der Innenstadt Schlange, um einen Auftritt ihres gewählten Präsidenten zu sehen. Dieser Mann hat sich für uns eine Kugel gefangen. Da können wir für ihn auch in der Kälte stehen. Wir haben obdachlose Veteranen unter Brücken, aber wir schicken Millionen Dollar in Länder wie die Ukraine, um anderen zu helfen. Wir müssen unseren Leuten zuerst helfen. Ein Zeichen für das US-Militär. Das setzte Trump bei einer Kranzniederlegung auf dem Nationalfriedhof in Arlington im Gedenken an gefallene Soldaten. Einer von vielen Terminen an diesem Wochenende. Gestern Abend hatte Trump in seinem Golfclub in der Nähe von Washington gefeiert. In der Hauptstadt sind überall auf den Straßen Sicherheitskräfte unterwegs. Besonders im Gebiet um das Weiße Haus und das Kapitol, wo Trump vereidigt wird. Dort werden Straßen und U-Bahn-Stationen gesperrt. Etwa 25.000 Beamte sollen morgen im Einsatz sein. Die 15-jährige Marilyn macht sich auf eine ganz andere Weise Sorgen um die Sicherheit ihrer Familie. Sie selbst ist in den USA geboren und Amerikanerin, anders als ihre Mutter. Die könnte von Abschiebung bedroht sein.
I'm scared.
Ich habe Angst davor, ein zweites Mal gegen diese neue Regierung zu kämpfen, weil ich das Gefühl habe, dass sie diesmal besser vorbereitet ist als beim letzten Mal. Es ist einfach beängstigend und traumatisierend. Aus der neuen Trump-Regierung hieß es, Razzien gegen illegal ins Land gekommene Migranten könnten schon in den kommenden Tagen beginnen. Trumps neuer nationaler Sicherheitsberater erklärt, die Behörden werden sehr aggressiv sein und sie werden gegen kriminelle Banden vorgehen, die unsere Städte terrorisieren. Trump will seine Ankündigungen so schnell wie möglich umsetzen. Auch dafür feiern ihn seine Anhänger vor dieser Bühne, wo er heute zu ihnen spricht.
Und die USA sind jetzt auch Thema in den Nachrichten mit dir, Jens.
Die Social-Media-Plattform TikTok hat sich in den USA vorübergehend selbst abgeschaltet. Rund 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzer konnten die App schlagartig nicht mehr nutzen. Grund ist ein gesetzliches Verbot, das heute in Kraft getreten ist. Es gibt Sicherheitsbedenken, weil Daten nach China abfließen könnten. Der künftige US-Präsident Trump sprach sich aber für eine Lösung aus. Nach Angaben des Unternehmens hat er Straffreiheit zugesichert. Die Videoplattform kündigt inzwischen an, ihren Dienst in den USA wieder hochzufahren. Im Norden Kolumbiens ist es zu einer neuen Welle der Gewalt gekommen. Laut Behörden wurden bei Kämpfen zwischen bewaffneten Gruppen mehr als 80 Menschen getötet. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Die Armee hilft bei der Evakuierung und hat Verstärkung geschickt. In dem Konflikt geht es um die Kontrolle über die Region Catatumbo, in der Coca-Pflanzen angebaut werden. Die noch aktive ELN-Guerilla kämpft gegen ehemalige FARC-Rebellen. In Südkorea haben Anhänger des abgesetzten Präsidenten Yoon das Bezirksgericht in der Hauptstadt Seoul gestürmt. Die Richter hatten zuvor entschieden, dass Yoon für bis zu 20 Tage weiter in Haft bleiben muss. Vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich zehntausende Demonstranten, um gegen die Inhaftierung Yoons zu protestieren. Yoon hatte Anfang Dezember vorübergehend das Kriegsrecht ausgerufen und damit eine Staatskrise ausgelöst.
Und natürlich schauen wir heute auch auf den Sport und zur Handball-Weltmeisterschaft, wo dem deutschen Team heute der dritte Sieg nacheinander gelungen ist. Andreas.
Ja, und es war tatsächlich der überzeugendste bislang bei dieser WM. 29-22 hieß es am Ende gegen Tschechien. Damit geht das Team von Alfred Gislason als Gruppensieger, also mit der denkbar besten Ausgangsposition, in die Hauptrunde. Klingt alles mega, wäre da ja nur nicht wieder diese erste Halbzeit gewesen. Denn wie schon in ihren ersten beiden Spielen verschlief die Truppe um Captain Johannes Goller Durchgang 1, um dann im zweiten Mal so richtig aufzudrehen. Heute hat es gereicht, am Dienstag gegen Olympiasieger und Weltmeister Dänemark. Ja, da sollte die deutsche Mannschaft am besten von Beginn an hellwach sein und noch dazu wieder einen überragenden David Späth an Bord haben.
Der Jubel über den dritten Erfolg im dritten Vorrundenspiel riesengroß. Denn der Weg zum Gruppensieg ist auch gegen Tschechien schwierig gewesen.
Ich glaube, wir können glücklich sein, dass wir jetzt mit voller Punktausbeute in der Hauptrunde stehen. Ich glaube, wieder eine sehr lehrreiche Vorrunde für uns. Trotzdem wichtig, dass wir die ganzen Punkte mitgenommen haben.
Nach zwei Punkten gegen Tschechien sieht es zu Beginn allerdings nicht aus. Nur zwei Tore in den ersten 10 Minuten. 4 für den Außenseiter. Besser wird es erst Mitte der ersten Halbzeit, vor allem dank Juri Knorr. Der Spielmacher mit seinem 4. Tor zum 8:8. Zur Pause steht es 11:11. Bundestrainer Alfred Gislason sieht dann einen besseren Start in die zweite Hälfte. Deutschland mit mehr Tempo und einem 3:0 Lauf. Julian Köster zum 16:13 vor 6.000 Zuschauern in Herning. Die deutsche Abwehr jetzt deutlich stabiler mit einem guten Torhüter David Späth dahinter. Der 22-Jährige überzeugt mit Paraden und diesem Treffer zum 19:14. Mit seinen 2,2 Meter ragt der Riese von den Rhein-Neckar Löwen nicht nur wegen seiner Länge, auch wegen seiner 14 Paraden heraus. Die deutschen Handballer jetzt auch im Angriff endlich effizienter. Treffsicherster deutscher Schütze wieder mal Renas Uschins mit 8 Toren. Deutschland gewinnt mit 29:22 und freut sich nun auf das erste Spiel der Hauptrunde.
Wird ein schweres Spiel gegen Dänemark, aber wir wollen da alles reinhauen. Wir gehen da nicht hin, um einfach mitzuspielen, sondern wir wollen das Spiel gewinnen, auch wenn es verdammt schwer wird.
Am Dienstag müssen die deutschen Handballer dann in Herning im ersten Hauptrundenspiel vor 15.000 Zuschauern gegen den Weltmeister Dänemark antreten.
Als großer Hoffnungsträger geholt, musste Steffen Baumgart gleich mal 2 Pleiten einstecken mit seinen Unionern. Umso erlöster dürfte der Coach heute gewesen sein, nach dem 2:1 der Berliner gegen ja immerhin den Europacup-Anwärter aus Mainz. Es war im Übrigen der erste Sieg der Eisernen nach zuvor 10 erfolglosen Anläufen zuletzt. Ja, dem Trainer sei Dank, der seine Truppe kräftig umgekrempelt hatte, der nach dem Spiel aber seinerseits erst einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön loswerden musste.
Unionstrainer Steffen Baumgart hat seinen Stürmer Benedikt Hollerbach nach dem Schlusspfiff so richtig lieb. Kein Wunder nach einem erzielten Tor und einem rausgeholten Strafstoß.
Ja, heute bin ich sehr gut drauf. Das habe ich schon lange nicht mehr gefühlt. So ein Sieg ist ja ewig her. Von dem her top. Top, dass wir jetzt auch uns nicht hängen lassen haben nach 2 echt ärgerlichen Niederlagen.
Hollerbach selbst schießt den ersten FC Union in den roten Trikots schon nach 58 Sekunden in Führung. Erst klaut er dem Mainzer Da Costa frech den Ball und bleibt dann vor Torhüter Zentner cool. Die Gäste aus Rheinhessen bekommen nach dem Foul von Kämmlein an Lee fast im Gegenzug einen Strafstoß zugesprochen. Amiri verwandelt sicher vom Punkt und lässt seinen heute gelb-rot gesperrten Chefcoach Bo Henriksen auf der Tribüne dezent eskalieren. Nach etwas mehr als 20 Minuten steht dann wieder Benedikt Hollerbach im Mittelpunkt. Von Chor am Fuß getroffen will der Berliner den völligen Elfmeter selbst schießen. Kurios, Trainer Baumgart sagt nein.
Ja, natürlich wollte ich schießen. Habe mich auch sehr gut gefühlt in dem Moment. Aber der Trainer hat mir dann ganz schnell zu verstehen gegeben, dass ich den nicht schießen soll, sondern Robert.
Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann stehe ich dazu auch. Und ich habe es ja nicht so gerne, wenn Jungs dann aus ihrem Gefühl entscheiden. Und deswegen gibt es klare Entscheidungen, die sind vor dem Spiel angesprochen. Und deswegen wird das auch so gemacht. Und ich hoffe, dass die Jungs sich weiter dran halten.
Ja, Robert hat eine super Schusstechnik, hat den auch extrem gut reingemacht. Also ja, kann ich auch nichts sagen.
Sko schiebt entspannt ein, Union gewinnt mit 2:1. Und Benedikt Hollerbach, der darf am Ende mit seinem Team jubeln.
Sie dürfen träumen, die Bremer. Immerhin hat Werder seit 13 Jahren nicht mehr so viele Punkte geholt in einer Hinrunde wie diesmal. Nur, wenn es endlich mal wieder mit einem internationalen Startplatz klappen soll, den so viele Werderaner herbeisehen, dann dürfen sich die Bremer nicht mehr allzu viele Auftritte wie heute leisten beim 0:2 gegen Augsburg. Ein Gegner, der Werder heute vor allem eins voraus hatte, nee, sagen wir zwei, nämlich die zwei E's.
Augsburg gegen Bremen mit den zwei E's. Effizienz und Essende. Samuel Essende, der Augsburger Stürmer, der Mann des Spiels. Dieser Sieg war verdient. Es war nicht leicht, aber wir haben gut verteidigt. Wir haben momentan einen Lauf. Augsburg mit dem perfekten Start in dieses Spiel. Die fünfte Minute und Samuel Essende lässt drei Bremer alt aussehen. Der erste Schuss ist gleich mal drin. Die Männer von Trainer Jes Torup mit nur 30% Ballbesitz, aber dafür defensiv kaum zu knacken. Werder, immerhin mit der Empfehlung der besten Hinrunde seit 13 Jahren, kommt nur zu wenigen Chancen. Stay und Weiser, Torgefahr, Fehlanzeige. Augsburg dagegen gnadenlos effektiv. Kurz vor der Pause kommen die Gäste dann mal wieder vors Werder-Tor und wieder trifft Samuel Essende. Der Kongolese hat im Bremer Strafraum überhaupt keinen Gegenspieler. Das 2:0 mit dem zweiten Torabschluss auch der Halbzeitstand. Nach der Pause bekommt die Augsburger Abwehr ein bisschen mehr zu tun. Beim Schuss des Bremers Marco Grüll fehlen nur Zentimeter zum Anschlusstreffer. Glück für die Augsburger, es bleibt beim 2:0.
Wenn es so weiterläuft, dann haben wir natürlich gute Möglichkeiten. Wenn wir so verteidigen und diese Effizienz nach vorne bringen, dann wird es schon über Zeit Punkte geben.
Augsburg feiert seinen treffsicheren Stürmer und dank seiner Effizienz den zweiten Auswärtssieg der Saison.
Ja, und so sieht die Tabelle aus. Die Bayern auf Platz 1 vor Meister Leverkusen und Frankfurt. Mainz jetzt Sechster, Bremen bleibt auf 9. Augsburg dann als 12. vor Union Berlin in der Abstiegszone nach diesem 18. Spieltag, dem ersten Jahr der Rückrunde. Heidenheim vor Kiel und Bochum. Alexander Zverev steht im Viertelfinale der Australian Open. Beim ersten Grand Slam-Turnier des Jahres besiegte der Weltranglistenzweite den Franzosen Hugo Humbert in 4 Sätzen und trifft in der Runde der letzten 8 auf den US-Amerikaner Tommy Paul. Sie ist derzeit die Frau der Stunde im Weltcup der alpinen Snowboarderinnen, nämlich Ramona Hofmeister. Sie landete heute im bulgarischen Bansko ihren 3. Sieg in Folge. Die Gesamtweltcup-Siegerin, die in der vergangenen Saison alle 3 Kristallkugeln gewinnen konnte, ließ heute im Finale des Parallel-Riesenslaloms der japanischen Weltmeisterin Miki Tsubaki keine Chance.
So, wir starten ja in Kürze, so in einer knappen Stunde, in die neue Woche. Wild oder eher gemächlich, Stefan?
Ja, Jessie, auf jeden Fall eher gemächlich. Außer wenn wir in Richtung Erzgebirge gucken. Da wird es in der kommenden Nacht und morgen früh ganz schön stürmisch. Da weht nämlich der böhmische Wind. Aber wir gucken uns erstmal noch ein anderes Phänomen an, was nämlich eventuell in der kommenden Nacht und morgen auf uns zukommt. Und das nennt sich Industrieschnee. Wir haben ja aktuell eine sogenannte Inversionswetterlage. Das heißt, die kalte Luft ist schwer, die sammelt sich am Boden. Und oben drüber befindet sich mildere Luft, weil warme Luft ist eben leicht. Und genau dazwischen haben wir eine Schicht mit Nebel oder Hochnebel. Viele von uns, vor allem im Westen und Nordwesten, können da ein Lied von singen, denn die haben in den vergangenen Tagen mehr Grau als sonst etwas gesehen. Und jetzt kommt morgen noch ein Tief, vor allem in höheren Luftschichten dazu, bringt noch deutlich mehr Feuchtigkeit mit rein. Und wenn wir uns dann auch noch in der Nähe von Industrieanlagen befinden, die können nämlich dann zusätzlich Wasserdampf und Aerosole, sprich Staubpartikel, in die Atmosphäre reinschleusen oder eben in diese Hochnebelschicht. Und dann passiert Folgendes. Dann kann es eben aus dieser Hochnebeldecke herausrieseln. Und das nennt sich dann Industrieschnee. Das kann heute Nacht und morgen früh, wie gesagt, im Westen und Nordwesten zwischendurch mal der Fall sein. Ansonsten für die allermeisten in der Osthälfte und im Süden morgen mal abseits einzelner Nebelfelder richtig schön sonniges Wetter. Im Laufe des Tages, da breiten sich die Wolken mit diesem Tief ein klein wenig weiter ostwärts aus, aber auch der Süden, der kommt richtig gut weg morgen. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück, meistens auf Werte zwischen 0 und minus 5 Grad. Minus 7 gibt es in höher gelegenen Tälern der Mittelgebirge, plus 4 im Erzgebirge. Dort ist es noch milder. Morgen tagsüber im Dauergrau, Dauerfrost. Ansonsten mit Sonnenschein in Südostbayern bis 8 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Dienstag haben wir weiterhin ruhiges Winterwetter, teils sonnig, teils neblig. Am Mittwoch, da kommt dann aber Regen auf uns zu von Südwesten und der kann stellenweise gefrieren.
Danke für die gemächlichen Aussichten, zackig vorgetragen. Danke, Stefan.
Gerne.
Und das war's von uns für diese Woche. Wir sagen Dankeschön. Die Kultur übernimmt.
Und zwar mit der ersten Ausgabe des Jahres von Titel, Thesen, Temperamente.
Ja, und da schauen unsere Kollegen heute unter anderem auf die europäische Kulturhauptstadt auf Chemnitz.
Und Sie machen es gut, hoffen wir.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.